Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Freddy ist ganz schrecklich aufgeregt, während er im Schlepptau der Hartmanns auf das Schiff zuhält. Das Freudegeschrei der Kinder um ihn herum, ihre vorfreudige Nervosität ist so ansteckend, dass der Gedanke an seine Ma immer kleiner wird. Ja, sie wird ihn schelten, wenn er heute Nachmittag mit sonnengewärmter Haut, nach Salzwasser und Eiscreme riechend nach Hause kommt, das weiß er. Aber warum musste sie auch arbeiten und hatte daher keine Zeit, mit ihm zu fahren, wollte gar, dass er auch zu Hause bleibt. Irgendwie wird er es schon schaffen, sie zu beschwichtigen. Genau so hatte er es ja auch geschafft, dass Frau Hartmann ihm geglaubt hatte, dass er sie begleiten dürfe. Auf den Ausflug des Jahres. Als sie über den Steg zum Schiff hinübersteigen, kann er auf dem Schaufelrad dessen Namen in großen goldenen Buchstaben prangen sehen. General Slocum.
Ah, das ist ja richtig spannend. Ja, cool. Freue ich mich sehr drauf. Und Gott sei Dank hast du es schon verraten. Ich war nämlich total ahnungslos, muss ich zugeben. Also, aber erstmal, bevor wir mit dieser super spannenden Folge loslegen, ganz herzlich willkommen zurück hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind, wie immer, Katharina
und Nina wieder zurück und sehr beglückt, wieder bei euch sein zu dürfen, auf euren Ohren.
Ja, und direkt mit der Entschuldigung, dass, falls ich noch etwas nasal oder verschnupft klinge, dann bitte seht es mir nach. Ich hoffe, es gibt niemanden unter euch, der damit ein größeres Problem hat. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel Probleme damit haben oder denen es unangenehm ist, Menschen beim Kauen zuzuhören. Ich hoffe, es gibt nicht so ein Äquivalent. Ja, von Leuten, denen es unangenehm ist, wenn Menschen noch verschnupft klingen.
Dann dürfen sie unseren Podcast nicht hören. Das ist bei mir ja ständig so wegen der Allergien.
Also von daher, bear with me. Vielen Dank auch an dieser Stelle für die vielen Genesungs- und gute Besserungswünsche, die uns über Instagram erreicht haben. Und vielen Dank, dass ihr da immer so verständnisvoll seid. Wir sind nun mal ein kleiner Hobby-Podcast und da kann es schon mal passieren, wenn man alles selber brasselt, dass einen so eine Erkältung dann doch mal so ein bisschen aus den Latschen schmeißt.
Ja, total. Und den Zeitplan durcheinander bringt. Das ärgert uns auch, aber so ist es dann halt manchmal. Also ja, wirklich vielen Dank für euer Verständnis. Ihr seid wirklich alle ganz zauberhaft.
Ich bin umso glücklicher, dass wir jetzt wieder bei euch sind. Und am Ende der Einleitung habt ihr es schon gehört, wir reden heute über ein Ereignis, das einen unrühmlichen Rekord hält. Nämlich gemessen an den Opfern ist es die größte zivile Schiffskatastrophe in den Vereinigten Staaten von Amerika jemals bis heute und das tödlichste Unglück in der Geschichte New Yorks vor dem 11. September. Und vielleicht ist euch die General Slocum-Katastrophe auch schon im Geschichtsunterricht begegnet, da sie ja auch das Ende von Kleindeutschland, Little Germany, in New York besiegelte. Und auch wenn es keine Verbrecherin, kein Verbrecher im heutigen Fall gibt in der klassischen Weise, es gibt Verantwortliche und das Desaster wäre zu verhindern gewesen. Deswegen ist der Fall heute bei uns gelandet und gewünscht haben sich diese Geschichte, dass wir darüber reden, Nicole, Tabea und Eileen.
Ja, vielen Dank, ihr drei. Ich finde die Geschichte auch sehr interessant, natürlich auch sehr tragisch, aber ich bin sehr gespannt, denn so viel weiß ich darüber auch gar nicht. Ich glaube, ich hatte nur mal so eine kleine 10-minütige Doku irgendwo gesehen dazu. Und wenn ihr auch mal Lust habt, uns mit einem Fallwunsch zu beglücken, dann tut das doch sehr gerne. Und zwar entweder über Instagram, da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen und unsere Posts liken, da freuen wir uns immer sehr. Oder auch über E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich versuche mal, das jetzt hier ein bisschen kurz zu halten. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und da freuen wir uns riesig, wenn ihr uns unterstützen mögt dabei, dass wir diesen Podcast hier so für euch herstellen und hosten können. Und vielen herzlichen Dank an alle die, die uns da schon ein, zwei Käffchen ausgegeben haben. Das wissen wir wirklich unendlich zu schätzen. Dankeschön. Und als letztes nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Lesung am 26. April in Taufkirchen bei München. Da freuen wir uns schon riesig drauf und wir freuen uns natürlich auch riesig, dass ihr schon so fleißig Tickets dafür gekauft habt. Das ist wirklich richtig super. Und falls ihr noch dazukommen wollt, dann könnt ihr das gerne noch tun. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Nur ein kleiner Hinweis, es sind nicht mehr viele Tickets da. Also wenn ihr kommen möchtet und uns da treffen möchtet, was uns sehr freuen würde, dann haut rein und kauft die Tickets jetzt.
Ein subtiler Hinweis von uns an dieser Stelle.
Genau. Und damit genug der Hausmeisterei für heute. Ich bin sehr gespannt, lehne mich zurück und harre der Dinge, die da kommen.
Bevor wir jetzt so richtig rein starten, möchte ich noch darauf hinweisen, dass unter den Toten, über die wir heute reden werden, vor allem auch Kinder und Jugendliche waren. Die Berichte von AugenzeugInnen und Überlebenden, die sind wirklich schrecklich und nur schwer zu ertragen. Ich will versuchen, die Geschehnisse zwar anschaulich zu schildern heute, aber werde deshalb viele Details außen vor lassen. Wenn ihr mehr darüber lesen möchtet und euch die Geschichten interessieren oder ihr euch zum Beispiel auch für die vielen Fotografien interessiert, die damals nicht nur vom Schiff gemacht wurden, sondern auch von den angeschwemmten bzw. am Ufer aneinandergereihten Leichen, dann empfehle ich einen Blick in die Folgenbeschreibung. Dort gibt es Links zu den jeweiligen Seiten und vor allem auch die Library of Congress, die hat hier Quellen digitalisiert und zugänglich gemacht. Aber gehen wir nun an den 15. Juni 1904. Hunderte Kinder strömen jubelnd und fähnchenschwenkend in ihren Sonntagsschulkleidern mit ihren Familien durch die Arkaden des Third Street Piers am New York East River in Richtung des großen Schaufelrad-Ausflugsdampfers, der dort angelegt hat. Auf einer Länge von rund 75 Metern ragen die drei Decks des hölzernen Schiffes empor. Der Rumpf ist weiß, die Schornsteine gelb gestrichen und der Name prangt, wie ihr auch schon in der Einleitung gehört habt, in großen goldenen Buchstaben an den Seiten, an den Schaufelrädern, die hier an der Seite angebracht sind, General Slocum. Die Schaufelräder bei dieser Art, Typ Schaufelraddampfer, die sind nicht, wie man das vielleicht noch kennt, aus den Mississippi-Dampfern, die man im Kopf hat, hinten am Schiff, am Heck, sondern mittig, ziemlich genau mittig. Das für die Beförderung von 2500 Personen zugelassene Schiff, das ist noch 1891 in Brooklyn gebaut worden und verkehrt seither im Dienst der Knickerbocker Steamboat Company. An diesem Morgen des 15. Juni 1904, da strahlt der helle Anstrich des Schiffes um die Wette mit der Sonne, die von einem fast wolkenfreien Himmel hinabscheint. Die Stimmung an Bord und auch schon am Pier, die ist ausgelassen. Die Gemeinde der St. Mark's Lutheran Evangelical Church in der East 6th Street, die hat das Schiff für $350 gechartert. Der jährliche Picknickausflug zum Ende des Sonntagsschuljahres, der steht nun zum 17. Mal an. Der 50-jährige Pastor der Gemeinde, George Christian Frederick Haas, ist mit seiner Familie unter den vorfreudigen Gestimmten, die nun in Scharen das Schiff besteigen. Es soll zum Baden, zum Essen und Spielen nach Locust Grove auf Long Island gehen und wieder zurück am Abend. Doch schon an Bord ist für alle Annehmlichkeiten gesorgt. Speisen und Getränke stehen für die etwa zweistündige Fahrt zum Ziel zur Verfügung und eine siebenköpfige Kapelle untermalt den Ausflug mit den nötigen Klängen beliebter Stücke und Gassenhauer. Schließlich tummeln sich 1358 Passagiere auf dem Dampfer, besonders auf dem Promenadendeck. Unter den Passagieren sind vor allem Frauen und rund 750 Kinder, die von ihren Müttern getragen werden, an den Händen ihrer Großmütter staunen oder über die von der morgendlichen Reinigung noch leicht feuchten Holzplanken toben, den vollgepackten Picknickkörben ausweichend. Die meisten Kinder sind nämlich auch sehr kleine Kinder. Das jüngste Kind ist knapp über ein halbes Jahr alt. Die meisten Kinder und ihre Familien sind heute ohne die Männer hier. Das hat auch damit zu tun, dass es ein Mittwoch ist und die Männer tatsächlich primär jetzt auf der Arbeit weilen. Es sind einige Männer mit an Bord, aber der Großteil ist zu Hause und auf der Arbeit. Zu den Ausflüglern kommen noch rund 30 Mann Besatzung. Manchmal liest man 23 Mann, also das wird ungefähr so die Menge gewesen sein, Besatzung dazu, welche das Schiff am Laufen hält. Befehligt vom erfahrenen Kapitän William H. Van Schaik, der die Position schon seit der Inbetriebnahme der General Slocum innehat. Der mittlerweile Mid-60er mit dem dominanten Schnauzbart hatte schon hunderttausende Passagiere befördert. Manchmal liest man auch mehrere Millionen. Die Crew ist auch an diesem warmen Junitag schon seit einigen Stunden wach. Die hat das Schiff für den Ausflug vorbereitet, das Deck wie gesagt geschrubbt. Dann, es ist kurz nach 9.30 Uhr, legen sie ab und der Schaufelraddampfer beginnt seine Fahrt nach Norden durch das geschäftige Treiben auf dem East River. Die Passagiere, die blicken voller Vorfreude auf den nun beginnenden Ausflugstag und sie stammen nahezu alle aus Kleindeutschland, also dem sogenannten Kleindeutschland, Little Germany, jenen etwa 40 Blocks umfassenden Straßenzügen in Manhattans Lower East Side, in denen sich vor allem deutsche Eingewanderte seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts niedergelassen haben. 1870 hatten zwischen der Houston und der 14th Street mehr als 60.000 Deutschstämmige gelebt. Das sind mittlerweile schon deutlich weniger, aber sie frönen dort in der vermeintlichen neuen Welt immer noch ihrem deutschen Brauchtum, ihren deutschen Vereinen und ihren dementsprechenden Hobbys. Nicht selten hört man in diesem Viertel primär Deutsch und kaum ein englisches Wort. An diesem sonnigen 15. Juni 1904 lassen sich nun einige BewohnerInnen dieses Viertels den Fahrtwind an Deck der General Slocum um die Nase wehen, während die Kapelle aufspielt. Der Schaufelraddampfer aus Weißeiche, Rubinie und Gelbkiefer, der verdankt seinen Namen dem Nordstaaten-General Henry Warner Slocum. Und zwei große Seitenräder mit je 26 Schaufeln und einem Durchmesser von rund 9,5 Metern, die treiben das Schiff an. Vor wenigen Wochen hat die General Slocum ihre jährliche Inspektion bestanden. Auch die Feuerwehrausrüstung sei in einwandfreiem Zustand. So wurde attestiert. An Bord befinden sich zudem 2500 Schwimmwesten. Die Unfallhistorie des Schiffes, die ist zwar nicht kurz, aber wohl nicht ungewöhnlich. Von ungeplantem Auflaufen, diversen Beschädigungen bis Kollisionen, da ist alles dabei. Aber wie gesagt, ungewöhnlich sind diese Vorfälle für ein viel frequentiertes Schiff damals nicht. Kapitän William H. van Schaick gilt als äußerst fähiger Mann und bis Anfang Sommer steht das Ausflugsschiff traditionellerweise für Charterfahrten zur Verfügung. Danach bedient es dann einen Regelbetrieb auf dem East River, für den Einzeltickets erworben werden können. Aber heute ist sie, wie gesagt, von der Gemeinde der Lutheran Church gebucht worden. Und nun steuert die General Slocum mit 15 Knoten in Richtung Long Island. Doch relativ bald, also relativ bald nach Ablegen, etwa auf Höhe der 97. Straße, stört plötzlich etwas das euphorische Bild. Ein Junge macht offenbar ein Besatzungsmitglied auf Rauchwolken aufmerksam, die am Bug durch die Bodendielen des Unterdecks nach oben steigen. In einem Laderaum, der sich dort unten befindet und in dem selber einige Schiffslampen und dafür gedachtes Lampenöl, aber auch Transportfässer mit Verpackungsheu gelagert werden. Dort hat vermutlich ein unachtsam weggeworfenes Streichholz beim Anzünden einer der Öllampen einen Brand verursacht. Die Männer der Crew, die eilen jetzt nach unten zum Laderaum, die wollen mit den vorhandenen Schläuchen, die es gibt an Bord, das Feuer löschen. Doch nicht nur haben sie nie eine Feuer- oder Rettungsübung durchgeführt, tatsächlich sind wohl an dem Tag keine Crewmitglieder an Bord, die das schon mal gemacht haben, sondern auch die Feuerlöschschläuche, die sind extrem porös und sind im Grunde noch die Originalschläuche von 1891 und die platzen bzw. funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und dieses Zusammenspiel zwischen Menschen, die nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen und der beschädigten Ausstattung, Ausrüstung bzw. mangelhaften Ausstattung, das führt jetzt zu einer sehr fatalen Entwicklung der Ereignisse. Doch erst als die Ausweglosigkeit der Situation klar wird, sie das Feuer nicht unter Kontrolle bekommen, es sich immer mehr ausbreitet und das ist wohl einige Minuten später nach dessen Ausbruch, informieren sie den bis dahin wohl ahnungslosen Kapitän. Und natürlich auch in dem Fall, dann kriegen dann auch erst tatsächlich die ersten Leute was mit. Bis dahin hat auch keiner irgendwie eine Information an die Passagiere gegeben. Und der Kapitän, also Van Schaick, der reagiert damit, dass er Kurs hält. Der lässt nicht das Schiff in Richtung Ufer steuern, sondern lässt es mit voller Geschwindigkeit mindestens 5 Minuten weiterfahren. Hierbei spielen wohl tatsächlich mehrere Gründe eine Rolle. Wohl einerseits tatsächlich die Angst, habe ich gelesen, dass die starke Strömung an dieser Stelle, ein Manöver jetzt einzuknicken um 90 Grad, eine Beschädigung des Ruders, vielleicht sogar Zerstörung des Ruders nach sich ziehen könnte und die Slocum somit auf dem Fluss lahmgelegt werden könnte, bevor sie in irgendeiner Form eine Rettung in Sicht hat. Dann gab es wohl auch noch als Grund, den man liest, Van Schaick schätzte, dass ein Beidrehen und ein Anlanden an einem der nahegelegenen Docks zu lange dauern könnte, im Angesicht des sich immer stärker ausbreitenden Feuers. Und wiederum ein Grund, den man auch häufig liest, dass ein Ansteuern eines der Docks, die er jetzt erreichen könnte, weil sie sich dort nahe befinden am East River, eine größere Katastrophe hätte verursachen können, denn dort waren tatsächlich häufig Öl gelagert bzw. Holz. Und natürlich, wenn du mit einer Fackel bzw. ne, wenn du die Assoziation hast, das Schiff ist jetzt hier eine brennende Fackel, dann steuerst du in der Regel nicht auf einen Öltanker zu oder einen Öltank. In jedem Fall entscheidet sich Van Schaick dazu, geradeaus durchzuziehen und die nahegelegene Insel North Brother Island anzusteuern. Ihr erinnert euch vielleicht aus Folge 88 daran, dass sich auf dieser Insel damals die New Yorker Quarantäneinsel befindet. Und die ist nun in Sicht, in wenigen Minuten zu erreichen und die steuert er jetzt mit voller Fahrt an. Doch auf dem Weg zur Insel wüten halt die Flammen. Zum einen ist es so, dass die General Slocum, die war häufig gestrichen worden, die ist wohl auch noch relativ frisch neu lackiert worden. Und diese frisch lackierten Decks, frisch lackierten Planken mit Farbe, die hochentzündlich ist, die sind nun ein gefundenes Fressen für die Flammen. Zudem peitscht die ungedrosselte Geschwindigkeit des Dampfers das Feuer wohl ebenfalls an. Zunächst herrscht wohl unter den Passagieren noch Ruhe. Sie werden nicht in der Form informiert, wie man sich das jetzt vielleicht denken könnte. Und noch relativ lange, also einige Minuten, tanzen sie noch weiter zu den Klängen der siebenköpfigen Band, weil die meisten haben noch gar nicht mitbekommen, dass ein Feuer ausgebrochen ist und es auch nicht unter Kontrolle zu bekommen ist.
Aber gibt es denn da nicht eine Rauchentwicklung oder kann man das denn nicht irgendwie sehen? Das klingt so unwahrscheinlich.
Doch, es handelt sich hier auch um ein paar Minuten, ne? Also es ist jetzt hier nicht irgendwie eine Viertelstunde verstrichen, sondern das geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Das ganze Drama spielt sich innerhalb von einer Stunde ab. Innerhalb von einer Stunde nach Ablegen hat dieses ganze Fiasko stattgefunden. Das heißt, es geht jetzt hier um die ersten Sekunden, ersten Minuten, aber man hat schon dadurch knapp 10 Minuten verloren, dass man relativ spät erst den Kapitän informiert hat. Man hat statt vielleicht auch, um eine Panik zu verhindern, nicht die Passagiere informiert. Natürlich sieht man schon Rauch, aber im Zweifelsfall, also erstmal wirst du vielleicht gedacht haben, das sei eine normale Rauchentwicklung. Dann hast du vielleicht gedacht, okay, die werden sich schon kümmern. Und dann ist es natürlich so bei voller Fahrt, kleinere Rauchschwaden, die ziehen erstmal weg, die ziehen erstmal vorbei. Also es dauert ja schon, bis das Feuer sich so groß entwickelt, dass der Rauch so bedrohlich wirkt, dass du kapierst, okay, jetzt musst du jetzt erstmal dich hiervon entfernen. In jedem Fall ist es so, dass zumindest einige Minuten lang sehr starke Unsicherheit herrscht, beziehungsweise die Passagiere noch überhaupt nicht richtig informiert oder im Bilde sind. Und wohl auch noch, zumindest berichten das spätere AugenzeugInnen, dass sogar von anderen Schiffen schon rübergebrüllt wurde, Leute, ihr habt hier ein Feuer. Man aber immer noch mitbekam, dass die Band spielte und dass es noch Leute gab, die tanzten. Das heißt, an Bord ist diese Information noch nicht in dem Maße durchgedrungen, wie man es eigentlich an diesem Zeitpunkt jetzt bräuchte, um auch reagieren zu können. Und die ersten Boote auch, die sonst auf dem East River gerade unterwegs sind, das ist ja eine vielbefahrene Verkehrsstraße, Verkehrsader, Flussstraße, die halten schon auf die Slocum zu, weil sie wissen, okay, da muss jetzt geholfen werden, da muss jetzt irgendwas passieren. Und während die Slocum weiterhin durch die Mitte des East Rivers prescht, geradezu, bemerken, riechen die ersten an Bord auch den Brand. Sie sehen bald den Qualm und dann auch die Flammen und es ergreift sie natürlich sofort Angst und dann auch Panik. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil sie werden nicht richtig informiert. Es gibt hier niemanden, der an Bord sagt, wie man sich das bei so einer Feuerübung an Bord irgendwie vorstellen würde. Gehen Sie bitte hierhin, ziehen Sie sich diese Rettungsweste an, begeben Sie sich ans Heck oder an Bug oder wo auch immer hin oder hier zu den Rettungsbooten. Das passiert alles nicht. Das heißt, die sind total auf sich selber gestellt, wissen überhaupt nicht, was Sache ist. Die Crew verhält sich dann wohl auch relativ unprofessionell und hält sich ziemlich raus beziehungsweise verpisst sich. Und die Menschen, und wir haben ja wie gesagt hier vornehmlich Kinder und Frauen an Bord, die fliehen natürlich erstmal vor dem Feuer kopflos in Richtung Heck. Und die ersten springen dann dort, weil sie von den Flammen eingeschlossen sind, sie können nirgendwo anders hin, über Bord oder werden auch von dem Pulk, der jetzt voller Panik und kopflos in diese Richtung treibt, über die Reling gestoßen. Familien, Eltern und Kinder, die werden voneinander getrennt, von der kopflosen, schreienden Menge mit oder umgerissen. Manche Kleidung, die fängt Feuer, die Kinder gehen über Bord, Mütter springen oft hinterher, manche Mütter werfen ihre Kinder vor und springen dann hinterher. Das Problem ist aber hier, nur die allerwenigsten können schwimmen. Noch weniger können von einem der herannahenden Boote aus dem Wasser gefischt werden und die meisten tragen keine Schwimmweste. Und selbst die eine Schwimmweste tragen, haben ein Problem, denn es gibt zwar mehrere tausend Schwimmwesten an Bord der General Slocum. Manche nehmen sich eine, manche bekommen wohl dann doch von einzelnen Crewmitgliedern eine angereicht. Die bergen oft eine böse Überraschung, nämlich der Kork, der ist so alt und porös und nie richtig kontrolliert worden und ausgetauscht worden, dass die Schwimmwesten größtenteils nicht funktionieren. Und die Crew, wie gesagt, ist keine Hilfe. Die meisten von denen bringen sich offenbar eher selbst in Sicherheit, beziehungsweise glänzen mit Abwesenheit. Also sind zumindest keine Hilfe für die Passagiere und dann gibt es ja noch die vorhandenen Rettungsboote. Es gibt eigentlich genug Rettungsboote für alle, aber das Problem ist, diese Boote, die Crew hilft hier nicht, die Boote loszumachen. Die Boote sind so fest verdrahtet an Bord, dass ein normaler Passagier, eine normale Passagierin, die bekommt das Boot nicht locker. Die Crew, die es vielleicht wüsste, wie es geht, ist nicht zur Stelle. Und natürlich ist es so, dass bei der Geschwindigkeit, die General Slocum jetzt an den Tag legt und die das Schiff weiter fährt, eine Wasserung der Boote überhaupt undenkbar ist. Und das heißt, die Boote sind überhaupt gar keine Hilfe. Aber was machst du jetzt? Du kannst nicht schwimmen, das Feuer kommt immer näher, du bist mit deinen Kindern nah. Wie gesagt, das Kleinste ist knapp 6 Monate alt, etwas mehr als 6 Monate alt. Wie gesagt, sehr, sehr viele Kinder, über 700. Panik, die Mütter können nicht schwimmen, die haben alle ihre Sonntagskleidung an. Was jetzt auch nicht gerade vorteilhaft ist, wenn du irgendwie in den East River springst, auch wenn du nicht schwimmen kannst. Aber natürlich, wenn dich deine schwere Kleidung nach unten zieht.
Nee, das ist ja auch alles schwere Vollkleidung.
Und so zieht die General Slocum einen Schweif richtig des Schreckens und der Trümmer und der Toten auch hinter sich her, flussaufwärts durch den East River.
Und der Kapitän reagiert immer noch nicht darauf. Also es wird noch immer nicht die Geschwindigkeit reduziert, es wird nichts getan.
Nein, weil er ist der Meinung, tatsächlich ist es das Wichtigste, so schnell wie möglich Land zu erreichen. Hm. Und das kann er nur erreichen, weil das Problem ist natürlich klar, er hätte sofort bremsen können und die Boote wassern lassen. Das wäre vielleicht die cleverere Methode gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das gebraucht hätte. Das lässt er aber nicht machen. Und tatsächlich sind es jetzt knapp 20 Minuten, die man ungefähr rechnen muss vom Ausbruch bzw. Bemerken des Feuers bis zum Erreichen der Insel. Und er hat es so eingeschätzt, dass das schneller passiert, als das Schiff bremsen, die Boote lockern, die Leute in die Boote verfrachten, die Boote wassern und vom Schiff runterkriegen. Was jetzt tatsächlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das, was diese ganzen Dramen, die jetzt passieren, die passieren auch tatsächlich aufgrund seiner Entscheidung, die halt Konsequenzen haben. Nicht nur, dass die Leute halt auf sich allein gestellt sind und keine Hilfe haben, sie können nicht schwimmen, sie haben keine Alternativen, wenn die Schwimmwesten wenigstens funktioniert hätten, ja, und wenn es da Leute gegeben hätte, die die Passagiere mit Schwimmwesten ausgestattet hätten, dann wäre das ja alles kein Thema gewesen. Dann wärst du mit einer Schwimmweste in den East River gesprungen und hättest rausgefischt werden können. Das ist ja alles keine Option. Aber das wusste natürlich Van Dijk nicht, dass die Schwimmwesten Fritte sind, de facto. Das Schlimme sind wirklich die Details der Dramen, die sich hier abspielen. Wie schon gesagt, die erspare ich euch heute und uns. Ja, nicht einmal 20 Minuten nach Entdeckung des Feuers fährt die General Slocum dann etwa 7,5 Meter vor North Brother Island auf Grund. Auch hier jetzt aber ein Pech. Vielleicht hätte das der Kapitän auch wissen können. Das Schiff ist so rumgedreht, auf Grund gelaufen, dass die Leute, die alle vor dem Feuer nach hinten geflohen sind und die dort auch eingeschlossen sind, die kommen dort nicht weg auf dem Schiff. Die müssen jetzt dort ins Wasser springen. Nur das Schiff ist so gedreht, dass gerade hinten, da wo sie ins Wasser springen müssen, ist das Wasser so tief, dass es ihnen nichts bringt, dass sie vor der Insel liegen. Im Grunde macht es für sie keinen Unterschied, ob sie jetzt hier runterspringen oder in der Mitte des East Rivers. Nur vorne am Bug, wo aber die Flammen schon alles im Griff haben, wäre das Wasser so seicht, dass man dort im Endeffekt auch als Nichtschwimmer durchgekommen wäre. Die sind hinten eingeschlossen von den Flammen, haben dort jetzt nur noch die Wahl, entweder mit einem Sprung ins tiefe Wasser und dort herrscht auch noch eine starke Strömung, sich vor dem Feuer zu retten oder zu verbrennen bzw. zu ersticken.
Ja.
Das Feuer breitet sich immer schneller aus, es zehrt an den Balken, an den Planken und dann bricht auch noch das mittlere Deck zusammen, auf dem sich die meisten befinden. Unterdessen eilen natürlich immer noch von Flussseite her weitere Boote herbei. Und auch von der Insel aus hat man natürlich mitbekommen, was da jetzt passiert. Viele der Mitarbeitenden aus dem Krankenhaus auf North Brother Island und auch PatientInnen tatsächlich eilen zum Ufer. Sie wollen helfen, sie wollen versuchen, von der Landseite her das Feuer zu bekämpfen und den Leuten zur Hilfe zu eilen. Einige der Herannahenden, auch vor allen Dingen wohl die Krankenschwestern, die stechen heraus, die sind tatsächlich gute Schwimmerinnen und sie werfen auch Rettungswesten aus an die, die sie irgendwie erreichen können. Sie stürzen sich ins Wasser immer wieder, sie schwimmen immer wieder zum Schiff hin, ziehen die dort im Wasser Treibenden, die sie erreichen können, teilweise sehr, sehr schwer Verletzte mit schweren Brandverletzungen aus dem Fluss, aber natürlich nicht genug. Sie können nicht genug erreichen. Und als letztes verlässt dann offenbar der Kapitän das Schiff. Er springt auch vom Dampfer, allerdings vorne, bricht sich dabei die Ferse und zieht sich auch Verletzungen an der Wirbelsäule zu und er hat auch Verbrennungen an Gesicht und Händen. Er schafft es aber ans rettende Ufer. Die wenigen, die jetzt gerettet werden können, das ist eine so kleine Zahl, eine so winzig kleine Zahl im Verhältnis.
Ja, die ja auch alle Familie verloren haben wahrscheinlich, ne? Ja. Familie und Freunde und Bekannte und ach.
Van Schaik, also der Kapitän und auch weitere Crewmitglieder, die sich retten können, also von der Crew, sterben tatsächlich laut späterem Kommissionsbericht nur 2 Personen. Van Dijk und weitere Crewmitglieder werden bald nicht nur ins Lebanon Hospital gebracht, sondern auch verhaftet. Denn jetzt möchte man natürlich auch bald dieses Unglück aufklären, dieses schreckliche Unglück. Denn diese Fahrt der General Slocum, die nicht mal eine Stunde gedauert hat, hat eine wirklich verheerende Bilanz. Denn was als so ein sonniger und freudeversprechender Tag begann, der endet im Grauen. Denn von den 1388 Personen an Bord, inklusive der Besatzung, sind laut späterem Untersuchungsbericht am Ende der Fahrt, und wenn man die mitrechnet, die noch später sterben, 957 Menschen tot. Fast 1000 Personen. Oft liest man auch von 1021 Toten, ich konnte aber diese Zahl nicht verifizieren. Mhm. Gehen wir mal von knapp 1000 Toten aus. Ja, jeder ist natürlich einer zu viel. In jedem Fall ist es die zahlenmäßig verheerendste Katastrophe in New York bis zum 11. September 2001 und den damaligen Anschlägen. Und am Ufer des East Rivers werden Leiche um Leiche angespült, werden Leiche um Leiche auch aus dem Fluss gefischt. Und am Strand von North Brother Island werden die Toten aufgereiht. Das sind am Ende um die 150, die man dort aus dem Wasser fischt. Und um die Toten herum befinden sich auch einige der geretteten Kleinkinder, die teils dort am Strand dann Stunden darauf warten müssen, dass man sie nach Manhattan rüberbringt, dass man sie dort ins Krankenhaus bringt, wenn sie verletzt sind. Viele sind jetzt weise, beziehungsweise halbweise. Und leider können nur wenige von ihnen später von Verwandten in die Arme geschlossen werden. Die Überreste des Schiffes, die werden später dann von der Strömung etwas noch mitgerissen und einige Tage später werden sie dann geborgen und abgeschleppt. Diese Katastrophe, das muss man sich mal vorstellen, die findet ja fast öffentlich statt. Also der ganze East River, Ostmanhattan, du bekamst das ja mit. Mhm. Das war ja wie eine brennende Fackel, die hier über den Fluss treibt, auch wenn sich das nur innerhalb von 20 Minuten alles abgespielt hat. Diese Schreckensnachricht von dieser Katastrophe, die verbreitet sich im Lauffeuer durch die Stadt. Und gerade im sogenannten Kleindeutschland an der Lower East Side kennt ja nahezu jeder eines der Opfer oder ist sogar im Familienkreis selbst betroffen. Und daher bricht vor allem hier angesichts der Nachricht vom Unglück schnell nicht nur Unruhe, sondern auch sogar eine Form von Panik aus. Und während sich dann einige in der Hoffnung auf Informationen und Antworten auch, ne, weil man weiß ja jetzt nicht, oh Gott, meine Familie war da, meine Frau war da, meine Tante, meine Mutter, meine Großmutter, die waren mit den Kindern, mit den Enkeln auf dem Schiff. Viele gehen dann halt zur Kirche, ne? Also zur St. Mark's Lutheran Church, weil die hatte das Schiff jetzt gemietet. Vielleicht gibt es dort weitere Informationen. Der Pastor der Kirche ist ja auch mit an Bord mit seiner Familie. Und viele gehen dahin und versammeln sich zu Hunderten vor der Kirche. Andere Hunderte, die laufen dann zu einem Pier am Ende der East 26th Street, weil man gehört hat, dass man dort damit begonnen hat, die geborgenen Leichen hinzubringen. Man hatte gar nicht den Platz in einem der normalen Leichenschauhäuser, sondern man hat jetzt diesen Pier umfunktioniert, um dort die Leichen aufzubahren und sie identifizieren zu lassen. Weil viele der Leichen auch so zugerichtet sind, dass sie schwer erkennbar sind, fast unkenntlich. Und bei anderen dauert dann die Identifizierung auch unglaublich lange, weil manchmal ja teilweise ganze Familien ausgelöscht wurden. Und dann gibt es kein Familienmitglied, was sie identifizieren könnte, sondern man muss wirklich warten, bis sich im Zweifelsfall Nachbarn melden. Und noch tagelang suchen Taucher im East River nach weiteren Leichen. Also davon gibt es auch Fotografien, wie diese Taucher in ihren sehr großen, sehr klobigen Anzügen, die man damals hatte, immer wieder runter sind und gucken, ob sie Leichen finden. Und bald würde Trauerflor an fast jeder Tür von Kleindeutschland hängen. Unrühmlich, aber gehört auch zum Teil der Geschichte, dass nicht nur Angehörige bald zu diesem provisorischen Leichenschauhaus strömen und die Straßen des östlichen Manhattans füllen, sondern auch die Bandbreite der anderen Menschen sehr groß ist. Mhm. Zwischen jenen, die ihre Anteilnahme ausdrücken wollen, die einfach auch geschockt sind, die auch Informationen wollen, das kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Aber es gibt auch ganz simpel und einfach Schaulustige, einige Schaulustige. Und diese versuchen wohl selbst, einen Blick auf die Leichen zu werfen. Es gibt wohl auch welche, die mit Booten raus zum Wrack fahren, beziehungsweise dann später, als es abgeschleppt wurde, zu dem Pier, wo das liegt. Oder die versuchen dann auf North Brother Island an Land zu gehen und sich dort umzuschauen. Und nicht immer zeigen diese Leute dann ein angebrachtes Verhalten. Das treibt wohl solche Blüten, dass die Polizei auch viel damit beschäftigt ist, diese Menschen fernzuhalten. Angesichts dieses schrecklichen Grauens, dieses schrecklichen Unglücks, ist das Thema schnell auch Thema in Zeitungen, beziehungsweise auch in deutschsprachigen Zeitungen, also national wie international. Im deutschsprachigen Raum vom Mannheimer Generalanzeiger bis zum Mährischen Tagblatt, also auch in Österreich-Ungarn, das ist überall Thema. Mhm. Die Anteilnahme ist riesig. Es gibt unglaublich viele großzügige Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, bei der Lutheran Church, um dort zu unterstützen. Und nicht nur der amerikanische Präsident, sondern auch der deutsche Kaiser, der sendet ein Kondolenz- bzw. lässt ein Kondolenztelegramm ausrichten durch den Botschafter. Und neben den wirklich unzähligen, grauenvollen Schreckensschilderungen, die bald kursieren, die ich, wie gesagt, heute alle ausgelassen habe, gibt es auch ein paar heldenhafte Erzählungen und Lichtblicke, auf die sich dann auch schnell die Presse stürzt. Auch das ist Ihnen ehrlich gesagt aber nicht zu verdenken, denn angesichts dieses Grauens, was auf der anderen Seite herrscht, kann ich es verstehen, dass man sich so ein bisschen an diesen positiven Strohhalm festhält von Geschichten, wo es vielleicht Glück gab, wo es vielleicht doch irgendwie ja, eine Erlösung gab. Mhm. Also Geschichten von Kindern, die wie durch ein Wunder heil ans Ufer getrieben sind, obwohl sie eigentlich gar nicht schwimmen konnten, aber denen es irgendwie gelungen ist. Oder von Kindern, die sich heimlich auf den Ausflug gestohlen hatten und deren Familien es erst zu spät gemerkt hatten, die aber ihren Kindern dann alles verzeihen, weil sie die dann trotzdem noch heil im Krankenhaus finden können. Geschichten von Jugendlichen, denen es gelingt, Dutzende Menschen zu retten, aber nichts kann natürlich das Grauen überlagern bei so, so vielen Toten und auch dann, als am 17. Juni, also nur wenige Tage später, die ersten von vielen Beerdigungen anstehen in Little Germany. Neben den lokalen Untersuchungen, die jetzt natürlich angestrebt werden, also von den lokalen Behörden, setzt etwas mehr als eine Woche nach dem Unglück auch Präsident Theodore Roosevelt am 23. Juni 1904 eine Kommission ein. Diese ist dafür da, nicht nur die nähere Umstände noch einmal zu untersuchen, sondern auch ganz klar zu gucken, wo gibt es hier Versäumnisse seitens des Gesetzgebers, beziehungsweise welche Empfehlungen braucht es hier, welche Maßnahmen braucht es hier, welche Gesetze und Regeln, um so etwas zu verhindern künftig. Und zu diesem Zweck setzt die jetzt einberufene Kommission bis Anfang Oktober 1905 diverse Anhörungen an, von Offiziellen, die beteiligt sind, von ZeugInnen, auch von den Opfern. Am Ende haben sie rund 2000 Seiten an Aussagen und über 40 Beweisstücke zusammen. In dem Bericht der Kommission wird immer wieder betont, welche Fehler hier in den Sicherheitsbestimmungen gemacht wurden und auch in den durchgeführten Inspektionen. Also da gibt es quasi Hauptinspektoren und Nebeninspektoren. Und man sagt vor allem die am Ende, die Inspektion ausgeführt haben, das waren wohl hier tatsächlich nicht die Hauptinspektoren, sondern diese unteren Ränge. Mhm. Dort sieht man Fehler. Und so werden im Nachgang nicht nur Passagierschiffe, die schon einmal inspiziert worden waren, erneut auf ihre Brandgefahr hin überprüft, sondern auch die Sicherheitsbestimmungen und auch die Kontrollen, die regelmäßig durchgeführt werden, werden reformiert. Und Kapitän van Schaik und die Chefs der Knickerbocker Steamboat Company, unter der ja das Schiff fuhr und auch jene Schifffahrtsinspektoren, die Slocum freigegeben hatten, beziehungsweise ihr attestiert hatten, dass sie vollkommen toll ausgestattet ist und alles klasse ist, die werden vor Gericht gestellt. Doch am Ende dieses Prozesses erhält nur der Kapitän, also nur William H. van Schaik, eine Strafe und wird wegen Fahrlässigkeit zu 10 Jahren Haft verurteilt. Hm. Die Firma, die dahinter steht und auch die Inspektoren, die werden hier nicht in die Pflicht genommen. Für viele tatsächlich ist jetzt hier van Schaik eine Art Sündenbock. Man muss irgendwie eine Art Schuldigen definieren, will aber nicht die Firma, die das Schiff übrigens versichert hatte, in Verantwortung nehmen, sondern schießt sich so ein bisschen hier auf diesen Endsechziger mittlerweile ein. Und man wirft ihm halt vor, nicht ausreichend oft Feuerübungen, Rettungsübungen abgehalten zu haben.
Okay, also es geht nicht um seine Reaktion Nein. in dem Fall, dass er, okay, ist ja auch irgendwie interessant.
Also er war wohl auch wegen Totschlags angeklagt, wird deswegen aber nicht verurteilt. Obwohl man das teilweise liest, aber das Valideste, was ich gefunden habe, nimmt das aus, den Totschlag. Beim nächsten Präsidenten erreicht seine Frau das dann. 4 Jahre hatte er bis dahin abgesessen in Sing Sing. Das war Howard Taft, dass er begnadigt wird. Auch wenn schon lange vor 1904 das Abwandern vieler Familien aus Kleindeutschland begonnen hatte, aus diesem Viertel, beschleunigt tatsächlich das Unglück der General Slocum, beziehungsweise finalisiert dieses Unglück, diese Entwicklung.
Das kann ich mir
vorstellen.
Denn
einige Familien, ja, die sind jetzt zu großen Teilen ausgelöscht. Da lebt dann teilweise keiner mehr von den Kernfamilien.
Naja, und vor allem dieser Ort ist ja voller Erinnerungen und alle Familien um dich rum haben dieses Drama miterlebt und diese Tragödie. Und das ist ja auch kaum vorstellbar, dann weiter in so einer Umgebung zu leben. Das kann ich schon auch nachvollziehen.
Viele Männer hatten halt Frau und Kinder verloren. Die Hinterbliebenen, die werden, wie du schon sagst, ja Tag für Tag an die Tragödie erinnert. Und es verwundert deswegen, finde ich, sehr wenig, dass eine große Zahl im Nachgang aus Manhattan wegzog. Manche, die kehrten zurück nach Deutschland, andere gingen in andere Teile der USA. Viele ziehen etwas weiter nördlich in Manhattan, in ein anderes, auch von deutschen Auswanderern geprägte Viertel, damals Yorkville, waren die Upper East Side. Und mit der nächsten Einwanderungswelle dann aus anderen Ländern, zum Beispiel Polen und auch Russland, siedelten sich in dem Bereich, wo vorher Kleindeutschland war, dann andere Gruppen an. Und so präsent die Erinnerung an den Untergang der General Slocum für die Hinterbliebenen noch Jahre bleiben sollte, verständlicherweise, so überraschend schnell verblasst die Erinnerung aber wohl im gesellschaftlichen, im sozialen Gedächtnis außerhalb der deutschen Community. Mhm. Denn als nämlich 1911 der Brand der Triangle Shirtwaist Factory in Greenwich Village 146 Näherinnen, auch hier handelt es sich bei den Opfern vor allem um Frauen, das Leben kostete, da galt schnell dieses Desaster als tödlichste Feuerkatastrophe der Stadt. Man hatte irgendwie schon vergessen, dass es den Brand, das Unglück der General Slocum gegeben hatte. Manchmal wird das begründet damit, dass der Untergang der General Slocum halt eine sehr kleine Gruppe betraf, sprich ausschließlich die deutsche Community. Mhm. Und dass deswegen zwar die Anteilnahme im Rest der Stadt, im Rest des Landes, im Rest der Welt groß war, aber die Erinnerung nicht sofort bestand. Und natürlich ist dann hier auch bald, mit 1914, der Anfang des Ersten Weltkrieges zu sehen und das Mitgefühl für eine deutsche Community, also indem man sich weiter mit diesem Unglück auseinandersetzt, das weicht nun hier einer antideutschen Haltung.
Ja.
Und mit den Jahren wird dann die General Slocum-Katastrophe nur noch zum Komparativ. Will man denn die Tödlichkeit anderer Unglücke bewerten? Also man vergleicht natürlich den Untergang der Titanic mit dem Untergang der General Slocum, was die Toten betrifft. Und dann später natürlich auch die Terroranschläge vom 11. September 2001. Es gibt einige wenige Filme, die das Unglück visualisieren. Und auch in James Joyce' Ulysses wird das Geschehen wohl auf einer Seite gestreift oder erwähnt. Aber mit der letzten Überlebenden der Katastrophe starb vor, ja, jetzt 20 Jahren auch ein Großteil der Erinnerungen. Hm. Denn ich hatte ja schon gesagt, es gab an Bord ein Baby, ein Kind, was knapp über 6 Monate alt war und das hat überlebt. Das war Adela Liebenow Wotherspoon und die wurde 100 Jahre alt und hatte als gerade 6-monatiger alter Säugling den Untergang der General Slocum überlebt, während aber andere Verwandte und auch ihre beiden Schwestern starben.
Hm.
Sie kann sich natürlich nicht selbst daran erinnern, aber sie wird natürlich über ihre Mutter, über ihren Vater, über ihre anderen Verwandten einiges erzählt bekommen haben.
Mhm.
Und als sie dann vor 20 Jahren starb, endete damit ja auch im Endeffekt das physische Gedächtnis an diese Geschehnisse. Sie hat dann auch später, dann war sie glaube ich 1,5 Jahre, das Denkmal enthüllt, was dann gebaut wurde zu Gedenken der Toten.
Ach, das ist ja niedlich.
Und das ist meine kleine oder unsere kleine Folge zu diesem Untergang, zu diesem Unglück der General Slocum. Die hätte ganz klar vermieden werden können, wie ich finde. Also ich will jetzt nicht Van Schaik da als einzigen Schuldigen sehen, weil das war er definitiv nicht. Hätte vielleicht eine andere Entscheidung seinerseits den Ausgang vermildert, verhindert. Vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht. Aber es wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn an Bord funktionierende Schläuche, funktionierende Schwimmwesten, funktionierende und auch abseilbare Rettungsboote und eine tatkräftige und auch ausgebildete Crew gewesen wäre.
Ja, in der Tat. Und das Schiff nicht sowieso schon so ein brennender Scheiterhaufen gewesen wäre. Ne? Denn auch diese brennbare Farbe und so ist ja dann in so einem Moment vielleicht nicht so ideal. Also es sind ja am Ende solche Tragödien, die heute Verkehrsmittel so viel sicherer machen, weil man eben immer wieder daraus lernt. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich schreckliche Geschichten. Und also ich komme immer wieder zurück zu diesem Gedanken dieser Gemeinde, die so traumatisiert wird durch so einen einzelnen Tag, durch eine Stunde im Grunde, in der sich alles ändert. Ja, da kann man nicht viel Kluges zusagen, außer dass es eine ganz schreckliche Geschichte ist und eine traurige dazu. Und man kann nur hoffen, dass man eben daraus genug gelernt hat und andere Dinge vielleicht verhindert wurden, die hätten passieren können, wäre das nicht geschehen.
Ich finde es, und deswegen reden wir ja auch hier über viele Fälle, wichtig, dass man nochmal an diese Menschen denkt, die einen so schönen Tag geplant hatten, vor sich hatten, die so ausgelassen waren, weil natürlich auch nicht oft so eine Gelegenheit anstand.
Nein, ganz richtig, ja.
Und die wenige Stunden später tot waren.
Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Also ja, sehr bewegend. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Untergang der General Slocum trotzdem eine Geschichte, die es verdient, im Gedächtnis der Stadt zu bleiben. Ne?
Aber ich finde, es zeigt sich ja hier natürlich auch ein Mechanismus, den wir auch heute ganz oft sehen. Dieses, das ist einer Gruppe passiert, das ist ein Schicksal in einer bestimmten Community, das gibt es ja heute auch.
Mhm.
dann nehmen wir Anteil dran, ne? Und wir sagen, oh, das ist aber schrecklich. Aber ganz schnell verdrängen wir das, weil das ist ja denen passiert. Das ist ja nicht uns passiert.
Ja, genau.
Aber um jetzt dieses schwere Thema zu verlassen, weißt du denn schon, womit du uns in der nächsten Folge begegnen wirst, mit welchem Fall?
Ja, das weiß ich schon. Auch kein lockeres Thema, kann man nicht sagen, aber eines, das sich sehr oft gewünscht wurde.
Oho.
Also, man darf gespannt sein. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil sonst weißt du es natürlich sofort. Du kennst ja unsere Liste. Das will ich jetzt nicht machen, aber es wird, glaube ich, etwas, das vielen hoffentlich eine Freude macht, auch wenn es kein schönes Thema in dem Sinne ist. Aber vielleicht eins mit Überraschungen. Man darf gespannt sein.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, ihr freut euch genauso, ihr seid genauso gespannt und ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen.
Euer historischer True Crime Podcast.